BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit der Generationenungerechtigkeit. Man muss es wohl so sagen, wohl keine Generation ist so egoistisch mit den Ressourcen unseres Landes umgegangen wie die heute Regierende. Die Liste der Versäumnisse ist lang und, wie ich finde, erschreckend. Verfallende Infrastruktur, rückständige Digitalisierung, überbordende Bürokratie, schlechtes Bildungswesen, verfehlte Migrationspolitik und marode Bundeswehr. Die Liste ist nicht vollständig. Die Politik hat in den letzten Jahrzehnten die finanziellen Lasten systematisch in die Zukunft verschoben. Und die schwarz-rote Regierung ist angetreten, genau diese ungerechte Politik konsequent fortzusetzen. Die Sanierung der maroden Infrastruktur und auch die Subventionierung der untragbar gewordenen Energiekosten soll die zukünftige Generation ebenfalls bezahlen. Warum? Weil sie nämlich für die Schulden einstehen wird, die heute gemacht werden. Das gilt natürlich auch für das Thema Verteidigungsfähigkeit. Diese sogenannten Vermögen, also die Sonderschuldentöpfe, erlauben nebenbei auch noch die Beibehaltung viel zu hoher Konsumausgaben in den Haushalten von Bund und Ländern. Das heißt, wir verfrühstücken mit noch höherer Geschwindigkeit die Zukunft. Und jene, die in den letzten Jahrzehnten in den Genuss gekommen sind, der Verwendung der Steuermittel für konsumtive Ausgaben, die werden, das zumindest das Versprechen der neuen Regierung, auch künftig verschont. Denn das Rentenniveau wird festgeschrieben und die weitaus großzügigeren Pensionen nicht einmal als Problem erwähnt, höchstens als Finanzquelle. Reformen sind offensichtlich überfällig. Doch was ist noch möglich? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich fand das Thema traurig, aber wichtig und durchaus auch interessant in der Vorbereitung. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Trump hat es mal wieder geschafft, die Märkte in Aufruhr zu bringen, diesmal mit Rekordimportzöllen von teilweise über 50%. Als Reaktion darauf haben so ziemlich alle Märkte signifikant an Wert verloren. Wenn es euren Portfolios auch so geht, fragt ihr euch sicherlich, was jetzt der richtige Schritt wäre. Abwarten, verkaufen oder gerade jetzt investieren? Wer sich beim Smart Money, also professionellen Anlegern und Family Office, etwas abschauen will, sollte sich das aktuelle Webinar von unserem Partner Liquid anschauen. Als Deutschlands Top-Vermögensverwalter arbeitet Liquid mit renommierten Finanzpartnern zusammen und kann euch Einblicke geben, wie ein professionelles Wealth Management mit der Situation umgeht. Dabei geht es nicht um Geheimtipps und Einzelwetten, sondern um einen strategischen Ansatz, mit dem ihr euer Vermögen schützen und Chancen nutzen könnt. Schaut euch das Webinar kostenlos an auf liquid.de/bto. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D.
Mit 100 Protestaktionen in ganz Deutschland will die Bewegung Fridays for Future während der ersten 100 Amtstage der schwarz-roten Regierung Druck für mehr Klimaschutz machen.
Ich weiß nicht, ob ihr den Koalitionsvertrag gelesen habt. Ich hab's getan als Klimaaktivistin und es war eine richtige Shitshow.
Wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anschaut, dann steht da drin, wir wollen die Potenziale der Erdgasförderung im Inland nutzen. Das Deutschlandticket war eine gute Idee, ja, könnte man ja jetzt wieder mal teurer machen. Verbrenner aus, ah ja, könnte man doch rückabwickeln. Heizungsgesetz mal schauen. Irgendeinen anderen Plan, wie man Emissionen reduzieren will, haben sie trotzdem nicht. Dieser ganze Vertrag ist ein einziges Symbol dafür, dass ihnen wirklich alles, aber auch alles lieber ist, als irgendetwas für den Klimaschutz zu tun.
Das Thema des Klimaschutzes ist zweifellos ehrenwert. Ich fürchte allerdings, dass sich das Thema für die jüngere Generation im Rückblick in wenigen Jahren als Randthema herausstellen wird. Dann nämlich wenn sie feststellt, wie sehr die heutige Politikergeneration den Wohlstand des Landes und damit die Zukunft geplündert hat, um kurzfristig Wählerstimmen zu mobilisieren. Im März 2019 bereits erschien bei Cicero Online ein Kommentar von mir mit dem Titel »Merkt ihr nicht, wie wir Alten euch ausplündern?« Anlass für den Kommentar war die Solidarisierung der damaligen Kanzlerin Angela Merkel mit der Fridays for Future Bewegung. In dem Beitrag schrieb ich unter anderem dies.
Ihr habt allen Grund, sauer zu sein auf die Politik der letzten Jahrzehnte. Dabei dürften die Folgen dieses Politikversagens für euch, die ihr heute auf die Straße geht, weitaus verheerender sein als der Klimawandel. Ich stelle nicht in Abrede, dass es richtig ist, mehr für Umweltschutz und gegen den Klimawandel zu tun. Egal, ob man nun den Modellen der Wissenschaftler glaubt oder nicht, es ist immer vernünftig, mit Ressourcen sparsam umzugehen. Es dürfte sich aber für euch im Rückblick in wenigen Jahren als Randthema herausstellen. Dann nämlich, wenn ihr feststellt, wie sehr die heutige Politikergeneration den Wohlstand des Landes und damit eure Zukunft geplündert hat, um kurzfristig Wählerstimmen zu mobilisieren. Wohl keine Generation ist so egoistisch mit den Ressourcen eines Landes umgegangen wie die heute Regierende. Wenn ihr dies liest und überdenkt, habt ihr erst recht Grund, nächste Woche wieder auf die Straße zu gehen.
Und dann habe ich die Probleme des Landes benannt. Unzureichende Investitionen, verschlafene Digitalisierung, immer schlechteres Bildungssystem, überstürzter Ausstieg aus der Atomenergie, teure und unwirksame Klima- und Energiepolitik generell, Armutszuwanderung und Deindustrialisierung. Mein Fazit damals war eindeutig. Glaubt nicht mehr an das Märchen vom reichen Land. Wacht auf und demonstriert für eure Zukunft, denn die ist wirklich in Gefahr. Der wichtigste Punkt bei der damaligen Aufzählung war damals bereits die Ungerechtigkeit bei der Rente.
Vermutlich habt ihr es schon gehört. Wir, die Alten, setzen voll auf euch. Wir genehmigen uns immer höhere Leistungsversprechen für Rente und Gesundheit. Und da wir dafür nicht vorgesorgt haben, setzen wir auf eure Beiträge in der Zukunft. Schon jetzt, so rechnet das Finanzministerium vor, müssten wir je nach Szenario, also den Annahmen, wie lange wir noch arbeiten, zwischen 36 und 115 Milliarden Euro pro Jahr zur Seite legen. Tun wir aber nicht, denn ihr werdet einfach höhere Beiträge leisten und uns mehr von euren Einkommen abgeben. Macht ihr doch gern, oder?
Und wo stehen wir heute? Die schwarz-rote Regierung ist angetreten, diese ungerechte Politik konsequent fortzusetzen. Die Sanierung der Infrastruktur und die Subventionierung der hohen Energiekosten, genauso wie die Herstellung der Verteidigungsfähigkeit, sollen mit neuen Schulden finanziert werden. Also zu Lasten der kommenden Generation. Hinzu kommt, dass natürlich umgekehrtermaßen das Rentenniveau festgeschrieben wird. Das heißt, all jene, die in der Vergangenheit schon profitiert haben von zu geringen Investitionen und zu hohen Transfers, werden jetzt geschont und erneut nicht zur Finanzierung herangezogen, wenn es darum geht, das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen und im Kern zu sanieren. Und es gibt auch keine Hoffnung auf Besserung. Die neue Sozialministerin Bärbel Baas hat bereits in der ersten Woche im neuen Amt klargemacht, in welche Richtung sie denkt. Ihre Lösung ist, dass einfach nur mehr Menschen dazu gezwungen werden sollen, in das System einzuzahlen.
Baas reagiert damit auf die wachsenden Finanzierungsprobleme der Rentenkasse. Immer weniger Erwerbstätige müssen für immer mehr Rentner aufkommen.
Wenn Beamte in die Rentenkasse einzahlen würden, dann müssten sie aber auch mehr Geld verdienen, erklärt der Beamtenbund. Denn eigene Rentenbeiträge sind in den monatlichen Bezügen der Beamten gar nicht vorgesehen. Zuspruch hingegen kommt vom Sozialverband VDK.
Ein riesiger Vorteil einer Rentenversicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen, ist vor allem, dass die Rentenversicherung so auf noch breitere Füße gestellt wird. Derzeit ist es so, dass die Beamtinnen und Beamten eine fast doppelt so hohe Pension haben, wie Rentnerinnen und Rentner eine Rente bekommen. Und das ist schon ein Gerechtigkeitsthema.
Dass auch Beamte in die Rentenversicherung einzahlen sollen, sorgt innerhalb der Union für Unmut. Da ist die Rede von populistischem Unfug.
Bin ich verwunderlich, schließen erste Ökonomen Sozialbeiträge von über 50% des Lohnes innerhalb der kommenden 10 Jahre nicht aus. Das Handelsblatt berichtete unter dem Titel Ökonomen rechnen mit Sozialbeiträgen von mehr als 50% unter anderem dieses.
Innerhalb der kommenden 10 Jahre erwartet das Berliner Forschungsinstitut IGES einen Anstieg der Belastung durch die gesamten Beiträge der einzelnen Sozialversicherungen von gut 42 auf 49%. Je nach genauer Entwicklung werde der Wert dann zwischen 46 und 53% liegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft zeigt sich besorgt über die Ankündigungen von CDU, CSU und SPD. Reformen werden verschoben, weil sich die Koalitionspartner nicht einigen können, kritisierte IW-Steuer- und Sozialexperte Jochen Pimpertz. Stattdessen bringe die neue Koalition viele Kommissionen auf den Weg, etwa für die Zukunft der Kranken- und Pflegeversicherung. Den Kommissionen, die Reformen für die Koalition vorschlagen sollen, fehlt ein klarer Auftrag, sagte Pimpertz der dpa. Und sie kommen zu spät. So sollten Vorschläge für die Krankenversicherung erst 2027 vorliegen. Aus Sicht von Pimpertz reicht das nicht. Diese werden eher im nächsten Bundestagswahlkampf zerredet, als dass sie umgesetzt werden.
Wir haben uns ausführlich im Podcast 218 mit dem Titel Dünne Rente mit dicken Problemen mit dem Thema der Notwendigkeit einer Rentenreform beschäftigt. Damals mit Auszügen aus dem Jahresgutachten des Sachverständigenrates, in dem es ausführlich um die notwendigen Rentenreformen ging. Auch die Sachverständigen haben die Idee diskutiert, Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung zu zwingen.
Eine Ausweitung des Versichertenkreises auf künftige Beamtinnen und Beamte könnte die gesetzliche Rentenversicherung kurz- bis mittelfristig finanziell entlasten, wenn zunächst nur Beitragszahlende aufgenommen werden, aber keine zusätzlichen Renten anfallen. Der positive Effekt auf den Beitragssatz kehrt sich aufgrund der langfristig höheren Rentenleistungen jedoch voraussichtlich ab Mitte der 2070er Jahre wieder um. Beamtinnen und Beamte haben aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung ein höheres Verhältnis von Rentenbezugsdauer zu Lebensarbeitszeit, wodurch sich langfristig die Relation von Beitragszahlenden zu Rentenbeziehenden verschlechtert.
Auch das Thema mit den Selbstständigen wurde vom Sachverständigenrat adressiert.
Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht die Einführung einer Pflicht zur Altersvorsorge für Selbstständige vor. Unter der Annahme, dass diese Reform ab dem Jahr 2024 für neue Selbstständige umgesetzt wird, führt diese Reformoption ähnlich wie die Einbeziehung von Beamtinnen und Beamten ohne getrennte Beitragskassen zu einer kurz- bis mittelfristigen finanziellen Entlastung der gesetzlichen Rentenversicherung.
Was aber nicht vergessen werden sollte, auch wenn der Sachverständigenrat diese Punkte ebenfalls im Maßnahmenköcher sieht, so handelt es sich dabei nur um einen Vorschlag von 6. Viel wichtiger sind die Überlegungen zu längeren Lebensarbeitszeiten, zu einer Kapitaldeckung und auch zu einer Entkoppelung der Renten von der Lohnentwicklung und der einfachen Bindung an die Inflation. Also Maßnahmen, die sich die Politik offensichtlich nicht traut. Klar ist aber, es gibt Reformbedarf. Die Weisen sehen das so und immer mehr Politiker geben es auch zu. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Stimmen, die daran zweifeln, dass wir ein Problem haben. Ich erinnere daran, dass wir auch in Folge 218 damals das sogenannte Minderheitsvotum des Wirtschaftsweisen Achim Truger diskutiert haben, der im Prinzip gesagt hat, ist doch kein Problem, dann lasst doch die Beiträge weiter steigen.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vanta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vanta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vanta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Berndt hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Berndt automatisiert. Damit sind sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Berndt lässt sich mit ihrem Unternehmen skalieren und hilft ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Berndt. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter berndt.com/bto. Mehr Informationen in den Shownotes.
Achim Truger ist mit seiner Einschätzung keineswegs allein. Der Hörer Dietmar Bayer schrieb mir im März dieses Jahres eine ausführliche Mail zum Thema Rente. Hier ein Auszug.
Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, es gibt ein Narrativ zur gesetzlichen Rente, das sich ziemlich einhellig über die Medien verbreitet und auch von vielen Ökonomen unterstützt wird. Die Ausgaben für die gesetzliche Rentenversicherung steigen unaufhaltsam überproportional. Eine Kürzung sei unausweichlich. Daraufhin habe ich Zahlen zum Thema Rente und Pensionen analysiert. Mein Executive Summary lautet, das gängige, dramatische Rentennarrativ ist durch die Zahlen nicht gedeckt. Ganz im Gegenteil. Relativ zu BIP und Steuereinnahmen gibt Deutschland seit 25 Jahren immer weniger für die gesetzliche Rente aus. Auch die Bundeszuschüsse nehmen relativ zu BIP und Steuereinnahmen ab. Konkret, das nominale BIP ist von 2000 bis 2024 um ca. 101% gestiegen. Die gesamten Ausgaben der deutschen Rentenversicherung im gleichen Zeitraum um lediglich 86%. Der Anteil der Ausgaben der deutschen Rentenversicherung am BIP sank demzufolge von 10% im Jahr 2000 auf nur noch 9,3% im Jahr 2024. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung liegt seit 10 Jahren bei 18,6% und damit so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der Anteil des Bundeszuschusses an den Gesamtaufgaben der Rentenversicherung sank von 31-33% in den Nullerjahren auf zuletzt knapp unter 30%. Damit sind die Bundeszuschüsse in den letzten 25 Jahren deutlich weniger stark gewachsen als die Steuereinnahmen des Staates. Die individuelle Bruttorente ist entsprechend des Verbraucherpreisindex gestiegen. Berücksichtigt, dass Renten zunehmend besteuert werden und höhere KVPV-Beiträge fällig sind, ist die Kaufkraft eines Rentners tatsächlich eher gesunken. Die Sicherung der gesetzlichen Rente auf dem heutigen niedrigen Niveau scheint durchaus möglich zu sein, ohne eine Überforderung der Jungen. An dieser Stelle möchte ich meine Ausführungen stoppen. Nicht die Renten sind die Verursacher steigender Sozialausgaben. Meines Erachtens stützen die Zahlen diese Erzählung nicht. Ganz im Gegenteil. Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören.
Ich habe mir daraufhin überlegt, wer denn am besten auf diese Fragen antworten könnte und habe mich daraufhin erneut mit Professor Raffel Hüschen verabredet. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Raffel Hüschen kommen, noch dieser Hinweis. Wenn Sie rund um die Uhr zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abo haben, so finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven, ein sogenanntes H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich so von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Raffel Hüschen.
Berndt Raffel Hüschen war von 1994 bis 1995 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bergen und ist seit 1995 Professor für Finanzwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die Entwicklung eines Modells der Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme führte 2002 zur Berufung in die Rürup-Kommission. Er ist außerdem Mitglied des Vorstands der Stiftung Marktwirtschaft, wo er seit 2006 regelmäßig die Generationenbilanz herausbringt. Darüber hinaus ist er als Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft tätig. Raffel Hüschen ist Beiratsmitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Zuletzt war Professor Raffel Hüschen in Folge 228 zu Gast.
Sehr geehrter Herr Professor Raffelhüschen, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Moin, Herr Kollege Stelter, und das freut mich auch zum dritten Mal.
Jetzt möchte ich heute mit Ihnen sprechen über Koalitionsvertrag und ich möchte mit Ihnen sprechen über einige Zuschriften, die ich bekommen habe von Hörern, die spezifische Fragen gestellt haben, so in die Richtung, wo ist eigentlich das Problem bei der Rente? Die Zahlen sind doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich beginne wieder mit dem Koalitionsvertrag. Das ist das Thema, was es allen am meisten beschäftigt zurzeit. Meine Kurzfassung ist Augen zu und durch. Also wir fassen die Rente nicht an bis 2031. Wir setzen eine Kommission ein im Jahr 2029, wo eh wieder Wahlen sind. Da wissen wir es bisher eh nicht. Erhöhen die Mütterrente, weil es gerecht ist, nicht weil es irgendeinen Anreiz geben würde, weil die Mütter sind ja schon Mütter und die es nicht sind, werden sie es nicht werden wegen der Mütterrente, weil das ist schon gelaufen. Wir haben eine Pflegeversicherung, die wir wissen nicht finanzierbar ist, dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und eigentlich haben sie in meinen Worten nur eine weitere Einnahmequelle gefunden, indem man jetzt die armen Selbstständigen vor dem Schicksal schützt, nicht versichert zu sein und sie quasi auch in die gesetzliche Rentenversicherung hinein zwingt, so sie nicht in einem Berufsversorgungswerk drinstecken. Das war so ein bisschen meine Zusammenfassung, wo ich sagen würde, okay, der große Elefant im Raum wird gar nicht adressiert.
Ja, wobei das klingt so ein bisschen nach, so viel passiert da nicht. Tatsache ist, das ist nicht Pillepalle, was da drin steht im Koalitionsvertrag. Denn man muss sich eines ganz klar machen, das, was wir jetzt erleben mit dieser Legislaturperiode, ist die letzte Chance, eine Strukturreform in der Rentenversicherung überhaupt noch vorzunehmen. Und diese letzte Chance wird in jedem einzelnen Punkt schlichtweg vertan. Es ist wirklich eine Kaskade von Fehlern, die gemacht worden ist in den Koalitionsvereinbarungen. Und die ist eben halt überall da. Die ist erstens da bei der Festschreibung des Rentenniveaus auf 48%. Das wird so im Koalitionsvertrag vereinbart wohl der Steuerzahler zahlen müssen. Aber der Steuerzahler der Zukunft ist natürlich der Erwerbstätige im Wesentlichen. Also es ist wieder so, dass die Alten mit einem steuerfinanzierten Geschenk bedient werden, der ihnen das Rentenniveau oberhalb des Niveaus garantiert, was eigentlich der Nachhaltigkeitsfaktor der Agenda 2010 bestimmt hätte. So, und dieses Geschenk wird teuer bezahlt. Der Bundeszuschuss ist jetzt schon ein Viertel des Bundeshaushaltes. Er wird sich im Laufe der nächsten Jahre dann auf ein Drittel des Bundeshaushaltes nähern. Wir wissen es noch nicht ganz genau, wie es ist, aber wir haben in den nächsten 10 Jahren Millionenjahrgänge, die rausgehen. Und wir haben deutlich weniger Erwerbstätige, die das finanzieren. Das heißt, das Problem der Rentenfinanzierung, das im Grunde genommen noch relativ soft in den letzten Jahren lief, wird sich jetzt mit jedem Jahr massiv verstärken. Und da ist ein Geschenk an die Rentner natürlich das Dümmste, was ich machen kann. Aber es ist ja nicht nur der Punkt. Es ist auch der Punkt des Rentenzugangsalters. Auch hier, wenn wir bis 2035 warten, um das Rentenzugangsalter zu erhöhen, dann ist die Chance vertan. Wenn, dann müssen wir jetzt daran. Denn die geburtenstarken Jahrgänge sind bis 2035 alle raus. Wenn man also jetzt nicht macht, sondern eine Kommission einsetzt, die dann irgendwann in den Anfang der 30er Jahre bestimmt, was wir ab Mitte der 30er Jahre zu tun haben, dann ist das nichts anderes, als bewusst in die, sagen wir mal, nicht mehr Reformierbarkeit zu gehen. Dann haben wir es verpasst und wir hätten den Lebenserwartungsfaktor, also die Anpassung, ja schon vor Jahren vornehmen sollen, wie wir das im skandinavischen System schon längst getan haben. Wir haben es in Deutschland einfach schlichtweg verpennt. Dann haben wir die Subventionierung des vorgezogenen Ruhestandes. Diese Subventionierung ist massiv mit den 0,0% für also abschlagsfreien Zugang, den wir bei 45 Jahren haben, mit den 0,3% pro Monat Abschlag, den wir darunter haben, der auch nicht mathematisch fair ist, der bei 0,4 oder 0,5 eigentlich sein müsste. Das heißt, wir subventionieren massiv jeden Menschen, der vorzeitig in Ruhestand geht. Jeder, der das nicht täte im Moment, ist doof, schlichtweg. Und statt diese Subvention des vorgezogenen Ruhestandes mutig abzuschaffen, was machen wir da? Na, wir belassen das so dabei und jetzt subventionieren wir auch noch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, indem wir sagen, die ersten 2000 Euro, die ich in Rente verdiene, die sind dann steuerfrei. Was schon steuersystematisch schwierig wird durchzusetzen, denn mit der synthetischen Einkommensteuer wird das schwierig in Einklang zu bringen sein. Aber schauen wir mal, was denen da steuerrechtlich einfällt. Also auf gut Deutsch, alles falsch. Die Mütterrente ist immer schon falsch gewesen. weil sie war im Prinzip für alle Mütter da. Nun, ostdeutsche Frauen haben, was die Erwerbsbiografie angeht, überhaupt keine Probleme. Das sind die westdeutschen Frauen. Und statt eben halt konkret dort zu helfen, wo es nützt, schütten wir alles wieder mit der Gießkanne aus. Jetzt machen wir das, was wir falsch gemacht haben, eben halt nicht zu 95% falsch, sondern zu 100% falsch. Ob es richtiger wird, das Falsche dann ganz falsch zu machen, weiß ich ja auch nicht. Überlassen wir mal den nächsten Generationen. Denn das ist das, was durchgängig ist. Das alles ist nichts anderes als eine massive Belastung zukünftiger Generationen von Steuer- und Beitragszahlern, die sich das so werden mit Sicherheit nicht bieten lassen.
Ich habe also viele Fragen. Wir gehen mal erstmal dem Thema dazu verdienen. Ich dachte so als Anreiz, wenn man über 65 weiter am Erwerbsleben teilnimmt, ist es doch gar nicht schlecht, wenn ich mich nicht rantraue und die Leute quasi dazu zwinge, dass ich zumindest ihnen einen Anreiz gebe. Ist das nicht positiv im Hinblick auf Fachkräftemangel und anderes?
Das ist sicher. Aber wenn ich einen Fachkräftemangel habe, warum subventioniere ich denn jede Fachkraft, wenn sie vorzeitig in Ruhestand geht? Ich könnte ja erstmal die Anreize für den vorzeitigen Ruhestand beheben, bevor ich in die Subventionierung der Verlängerung in der Arbeitszeit gehe. Das wäre dann auch kompatibel. Also wenn ich diese Anreize abgeschafft hätte, dann ließe ich mit mir sicherlich darüber reden, ob man Steuerfreiheit im Alterseinkünfte hat. Allerdings, da würde ich ganz klar sagen, die Synthetik macht das nur für alle mit. Dann heißt das, wir brauchen einen Altersfreibetrag, der größer ist. Anders geht's nicht.
Jetzt erreicht mich aber wieder Zuschriften zu dem Podcast. Sehr freundliche. Und da hat mir ein Herr, der gerade in Rente gegangen ist, hat mir eine lange E-Mail geschrieben, hat gesagt, ich habe mir das irgendwie alles angeschaut und ich verstehe nicht, woher denn immer dieses Rentennarrativ kommt nach dem Motto, alles ist ganz schlecht. Und ich rede mal nur von der Rente, nicht von den Pensionen. Und er sagt zum Beispiel, naja, die Ausgaben der deutschen Rentenversicherung relativ zum Bruttoinlandsprodukt sind gesunken. Im Jahr 2000 war es noch 10%, jetzt sind es nur 9,3%. Der Beitragssatz wäre seit 10 Jahren stabil ungefähr, 18,6, 18,7 und wäre damit niedriger als früher, hat schon höhere Beitragssätze gegeben. Und hat gesagt, und darüber hinaus meinte er noch, Lebenserwartung von 65-Jährigen würde nicht mehr steigen. Also seine Aussage ist so ein bisschen, wo ist eigentlich das Problem? Und auch der Bundeszuschuss sei eigentlich relativ zum Bundeshaushalt und BIP jetzt nicht so wahnsinnig stark gestiegen. Die Aussage war hier so ein bisschen, wir haben gar nicht so ein großes Problem. Und wir haben eh schon tiefe Renten im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten. Also woher kommt, wenn diese Zahlen stimmen, vielleicht stimmen die ja nicht, aber die meisten glaube ich, stimmen sie schon, woher kommt dann diese Besorgnis bezüglich Rentenreformen? Einfach deshalb, weil der Blick in den Rückspiegel der falsche ist, wenn es um die Zukunft geht?
Also sagen wir mal so, diese Aspekte sind ja gleich 4, 5 Stück auf mal. Also fangen wir mal von vorne an. Nehmen wir die Lebenserwartung. Tatsache ist, die Lebenserwartung steigt in Zukunft nur noch langsam, wenn überhaupt. Was wir verpasst haben, ist natürlich die letzten 30 Jahre. Da ist sie aber deutlich gestiegen. Und da hätten wir was machen sollen. Wir haben es aber nicht getan. Bis auf Müntefering, der einmal mutig diese 2 Jahre zusätzlich entsprechend vornimmt. Wenn man sich das anschaut, die Lebenserwartung und deren Effekt. Also nehmen Sie einen Rentner in den 60er, 70er Jahren. Der hat eine Lebenserwartung gehabt nach Rentenzugang von circa 10 Jahren. Hat dafür 45 Jahre gearbeitet. Das heißt, er hat für ein Rentenbezugsjahr 4,5 Jahre gearbeitet. Nehmen Sie einen Rentner von heute. Der hat gut 40 Jahre gearbeitet im Durchschnitt und er lebt nach Eintritt in die Rente 20 Jahre. Das heißt, der hat nicht 4,5 Jahre für ein Jahr Rentenbezugszeit gearbeitet, sondern der hat entsprechend, man gerade, wenn es hochkommt, 2 Jahre dafür gearbeitet. So, dieses Verhältnis ist ungerecht. Gerecht oder gleich behandelnd wäre es, hätten wir das Verhältnis konstant gehalten über die Zeit. Dann kann man sich sicherlich unterhalten, ob es nur 2 Jahre oder 3 Jahre sind oder wie auch immer. Das war eigentlich die skandinavische Lösung und die hat natürlich gegriffen, gerade in den 90er Jahren. In den End-80ern, Anfang 90er, Anfang Nuller Jahre, da hatten wir im Prinzip die großen Fortschritte und da hätte das auch gegriffen. Da haben wir es nicht gemacht und hätten wir es gemacht, wären wir 2030 nicht bei 67, sondern eher bei 69 und dann hätten wir im Prinzip auch sehr viel für unseren Arbeitsmarkt getan. Nicht so viel für die Rente, weil diejenigen, die länger arbeiten, natürlich auch höhere Rentenansprüche haben. Aber für den Arbeitsmarkt hätten wir einiges getan. Jetzt nehmen wir die Ausgaben in Prozent des BIPs auf die Rentner. Die sind tatsächlich in etwa konstant geblieben, aber das liegt ja daran, dass das BIP und die Beitragszahler so stark gestiegen sind. Oder noch anders gesagt, das Problem wäre schon jetzt erheblich, gewesen in den letzten Jahrzehnten, wenn wir nicht eine massive Erhöhung der Beitragszahler bekommen haben. Und die ist tatsächlich zu erklären nur durch die entsprechende Frauenerwerbstätigkeit. Wir haben eine Frauenerwerbsquote vor 30 Jahren gehabt, die war die niedrigste in der OECD. Wir sind inzwischen bei einer Frauenerwerbsquote, die ist fast auf schwedischem Niveau. Allerdings, und das ist der Punkt, deutlich teilzeitbeschäftigter als die männliche Quote. Deswegen haben die Frauen ja auch bei ihrer Rente, mindestens in westdeutschen Gefilden, deutlich Schwierigkeiten. Diese Frauenerwerbsquotenerhöhung hat uns einiges an Beitragszahlern reingespült, sodass die Erhöhung der Rentner gar nicht so sehr zu Buche geschlagen ist die letzten Jahre. Und insofern, dass Prospektive eigentlich viel wichtiger ist. Da ist keine Luft mehr nach oben bei den Frauen, wenn überhaupt dann noch ein bisschen mehr Teilzeitbeschäftigung. Es ist aber garantiert so, dass die geburtenstarken Jahrgänge massiv in die Rente gehen. Das heißt, das Problem, das wir eigentlich vor 10, 15 Jahren schon prognostiziert haben, ist durch diese Frauenerwerbsquote ziemlich aufgeschoben worden. Natürlich auch durch die Zugänge der Migranten, denn die sind ein Liquiditätseffekt dabei gewesen. Und das hat uns die Konstanz dieser Quote eingespielt. Allerdings, und da muss man auch wieder sagen, das gilt für die zukünftigen Jahre nicht. Denn da verschärft sich das von der Beitragszahlerfront wie auch von der Rentnerfront. Was die Vergleiche im europäischen Vergleich angeht, da muss man doppelt bis 100 Mal vorsichtig sein. Sehen Sie, man hört ja immer wieder, dass die Österreicher besser Renten bezahlen und die sind viel schöner und besser dran als wir Deutschen. Das wird ja immer von allen Seiten gesagt, aber die Österreicher bezahlen nichts für die Pflege und bezahlen auch kaum was oder haben sehr hohe Eigenbeteiligung an der Krankenversicherung. Was man sehen muss, ist im Grunde genommen die Ausgaben für alles, was Alterssicherung ist. Also Renten, Kranken, Pflege und Grundsicherung im Alter zusammen. Wenn man diese Quote bildet, dann sieht die ganze Geschichte ganz schön anders aus. Denn dann sehen wir, dass das massiv gestiegen ist schon, noch nicht so sehr, wie es steigen wird. Die größten entsprechenden Erhöhungen, was die Relation zum BIP angeht, werden wir in Zukunft sehen. Der Sozialstaat selbst ist aber auch schon ausgebaut worden. Denn Sie müssen sich vorstellen, Anfang der 90er Jahre hatten wir einen Sozialstaat, der ca. 24% der Wertschöpfung in Anspruch nahm. Wir sind jetzt bei 31. Das heißt, wir haben 7 Prozentpunkte des BIPs mehr in Sozialausgaben. Aber da eben, wie gesagt, nicht so sehr für die Rente, sondern im Wesentlichen bei Kranken-, Pflege- und Grundsicherung.
Ich meine, es aufs österreichische Modell zu gehen. Also ich dachte mir so, okay, man soll sich so einfach vergleichen Rente, hat verstanden. Nur so wie Sie es mir gesagt haben, wäre das österreichische Modell ja vielleicht trotzdem attraktiver. Weil wenn ich mehr für Gesundheit zahlen muss, vielleicht habe ich auch bessere Anreize, dann Gesundheitsleistungen gezielter in Anspruch zu nehmen. Wir haben ja das Problem, dass wir meistens am Arzt laufen von, glaube ich, allen Europäern. Und bei der Pflegeversicherung, ich meine, wie Frau Göring-Eckardt von den Grünen hat einmal gesagt, es wäre eine Versicherung für die Erben. Man könnte auch sagen, ich zahle mehr Rente, aber ich zahle weniger für Pflege, also wirklich nur für die Extremfälle und ich erhöhe den Zuschuss, den Eigenanteil bei der Krankenversicherung. Wäre das sozusagen ein Umbau Richtung Österreich, der sinnvoll wäre?
Also ein Umbau, der sehr viel stärker sozusagen den Fokus auf die Kranken- und Pflegeversicherung liegt, ist mit Sicherheit etwas, was wir überdenken müssen. Ob wir da so viel Luft bekommen, dass wir die Renten groß erhöhen können, glaube ich nicht. Wir werden, wenn wir unsere Hausaufgaben bei Kranken- und Pflegeversicherung machen, wahrscheinlich die Luft haben, um in etwa mit einem leicht erhöhten Beitragssatz zu fahren. Aber die entsprechenden Eigenbeteiligungen im Gesundheitswesen Österreichs, aber auch der Schweiz, sind massiv und massiver als bei uns. Und wir müssten eigentlich sehr viel stärker in diese Richtung gehen. Wenn Sie allerdings in Deutschland Eigenbeteiligung im Stile einer Schweizer oder österreichischen Lösung fordern, dann kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, bekommen Sie Morddrohungen. Ich weiß nicht so recht, ob das der Weg ist, den wir einschlagen wollen. Wenn Sie gleichzeitig bei der Pflegeversicherung sagen, naja, das ist tatsächlich ein Erbschaftsbewahrungsprogramm für den deutschen Mittelstand gewesen. Die Armen haben ja nicht gewonnen durch die Einführung der Pflegeversicherung, sondern wir haben die Reichen bereichert. Und wenn Sie dann gleichzeitig fordern, dass wir wieder zurückgehen in eine, sagen wir mal, Karenzzeit von einem Jahr, wo man als zu pflegende Person erstmal ein Jahr selbst zu finanzieren hat, dann werden Sie ebenfalls Briefe bekommen, die Sie nicht bekommen wollten, Herr Stelter. Die sind nicht schön. Also der Crazy-Ordner bei mir mit all den ganzen Drohbriefen ist inzwischen 3 DIN-A4-Ordner für dich. Also wenn Sie österreichische Lösung wirklich konkret überführen nach Deutschland wollen, dann haben Sie ein Problem. Aber es ist schon richtig. Die Hausaufgaben sind dort zu machen. Wir haben bei der Rente eigentlich nicht viel zu tun. Eigentlich haben wir bei der Rente zu unterlassen. Denn wenn wir den Nachhaltigkeitsfaktor ab 2025, also ab jetzt, wirksam werden lassen und nicht die 48% Haltelinie vorsehen, gleichzeitig den Nachhaltigkeitsfaktor etwas stärken und die Erhöhung des Rentenzugangsalters, die eigentlich hätte stattfinden sollen, bis 2030 jetzt schnellstmöglich nachholen, dann ist unsere Rente sicher. Dann können wir mit unserer Rente auch tatsächlich nachhaltig die nächsten Wellen abfedern. Die Kranken und Pflege bleiben dann trotzdem noch nach, denn wir müssen unsere Sozialausgabenquote von gut 31% irgendwie wieder auf ein vernünftiges Maß, das da irgendwo zwischen 24% und 25% liegt, zurückführen. Nur so bekommen wir auch die Haushaltsspielräume, um die wichtigen Dinge zu erledigen, nämlich Investitionen, Verteidigungsausgaben etc. Allerdings dann ohne neue Schulden oder vielleicht mit verminderten neuen Schulden. Die Sonderschulden schaffen natürlich Haushaltsspielräume, um weiter so wie bislang die nächsten 4 Jahre auch noch abzufedern.
Also ich muss dazu sagen, ich habe gerade überlegt, dass mir, na gut, wenn Sie die Bürobriefe bekommen, dann verstehe ich auch die Politiker, dass sie sich anpacken, wo sie es eigentlich müssten. Und ich meine, gerade im Krankenversicherungsbereich hat er mal wirklich mit Jens Baas gesprochen von der Techniker Krankenkasse. Und der hat schon sehr viel Potenziale aufgezeigt, die eigentlich keinem wehtun. Da geht es irgendwelche Lobbyisten, wer davon getroffen. Aber sie haben eigentlich keine Drohbriefe vor. Und ich hoffe, dass die Lobbyisten keine Drohbriefe schicken. Aber die breite Bevölkerung würde davon eigentlich vielleicht eine bessere Gesundheitsversorgung sogar, nicht unbedingt schlechtere. Aber generell so zum Thema, weil Sie sagen, so 48% kann man nicht halten. Aber generell ist es ja schon so, wenn man so die Durchschnittsrente anschaut, das ist nicht brüllend. Ich kann Rentner verstehen, die dann sagen, boah, ich habe 15.000 Rente im Jahr und bin im Durchschnitt. Das ist schon ziemlich übel.
Das ist richtig. Die Renteneinkünfte der Alten sind nicht besonders hoch. Das liegt allerdings nicht an dem Durchschnittsalten oder der durchschnittsversicherten Rente. Die versicherten Rente bei den meisten Menschen mit nicht gebrochenen Erwerbsbiografien ist auskömmlich. Wenn man dann die entsprechenden Einkünfte durch die betriebliche Altersvorsorge hinzurechnet und vielleicht noch privat ersetzende Altersvorsorge betrieben hat oder die 50% der Bevölkerung, die über Immobilienvermögen verfügen etc., dann sehen die Alterseinkommen der meisten Alten in Deutschland nicht schlecht aus. Wir haben unter allen Altersgruppen bei den Alten eigentlich die niedrigste Armutswahrscheinlichkeit überhaupt. Alle anderen Altersgruppen sind wesentlich häufiger arm als Alte. Aber wir haben natürlich einen größer werdenden Bereich von Menschen, die erstens sehr viel stärker auf alleinige Rentenansprüche fokussiert sind, als wir zuvor hatten. Die Ostdeutschen haben keine betriebliche Altersvorsorge aus, sagen wir mal, lange bestehenden Kontrakten. Sie haben auch bei der privat ersetzenden Altersvorsorge nicht sehr große Ansprüche und sie haben auch keine Immobilienbestände, so wie in Westdeutschland etc. Also auf gut Deutsch, da haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem bei Frauen. Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien sind ein Problem, wenn sie das lange Zeit gemacht haben. Und das haben halt sehr, sehr viele doch in unserer Generation getan, sodass wir dort, wenn nichts anderes kommt außer der Rente, ein Problem haben. Und wir haben ein sehr viel größeres Armutsproblem natürlich unter den Zugewanderten. Ein Zugewanderter, der, sagen wir mal, mit 25, 26, 27 ist im Durchschnitt, zuwandert, dann 4, 5, 6 Jahre zur Integration braucht und irgendwann Anfang 30, Mitte 30 tatsächlich anfängt zu verdienen, der kann überhaupt nicht bei seiner Qualifikation, die im Wesentlichen ja nicht besonders hoch ist, der kann gar nicht eine auskömmliche Rente sich finanzieren. Unsere Rentenversicherung ist gemacht für Menschen, die lebenslang arbeiten, ununterbrochen arbeiten und deren Leistung, deren Lebensleistung dann zu einer lebensleistungsgerechten Rente führt. Aber die Lebensleistung vieler Menschen in Deutschland ist nicht mehr besonders hoch. Und die Produktivität der Menschen in Deutschland ist nicht mehr besonders hoch. Auch da haben wir Defizite. Das kulminiert dann natürlich darin, dass wir früher, wo wir früher vielleicht 2-3% der Rentner in Armut hatten, das deutlich größer werden wird in der Zukunft. Noch nicht ist, aber demnächst werden wird.
CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Beim Datenzugriff werden deine Verbindungen priorisiert und du umgehst gedrosselte Datenraten. CyberGhost VPN sichert aber nicht nur deine Privatsphäre und Anonymität im Internet. Du kannst so auch auf gesperrte Inhalte zugreifen und online billiger einkaufen. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Mit einem einzigen CyberGhost-Abonnement sicherst du bis zu 7 Geräte gleichzeitig ab, übrigens auch vor Cyberattacken. All diese Vorteile bietet dir CyberGhost VPN und das mit über 15 Jahren Markterfahrung, 38 Millionen Nutzern weltweit und exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sicher dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/bto. Ach ja, was auch noch wichtig ist, der CyberGhost Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar.
Jetzt haben wir ja gerade gesehen, okay, Migranten habe ich verstanden, ich habe die Ostdeutschen verstanden, ich habe auch die Frauen verstanden. Also jetzt haben wir gesagt, die gebrochene Erwerbsbiografie bei den Frauen unserer Generation, also der Boomer. Vorhin haben sie sich ganz dediziert gesagt, die Mütterrente ist nicht gut, aber ist die Mütterrente nicht dann doch eine Antwort, gerade was die Frauen betrifft?
Also die Mütterrente ist eine Antwort, was die Frauen betrifft. Allerdings haben ja nicht alle Mütter Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung gehabt, so wie die westdeutschen Frauen das in unserer Generation, also der Babyboomer-Generation gehabt hat. Also auf gut Deutsch, wenn ich eine ostdeutsche Frau sehe, die hat ja ein Rentenniveau, das deutlich höher ist als das Rentenniveau der westdeutschen Frauen, weil sie eben halt ununterbrochen erwerbstätig war. So, und gleichzeitig bekommt jetzt die ostdeutsche Frau dieselben Mütterrentenpunkte, Entgeltpunkte wie die westdeutsche Frau.
Gut, aber Sie haben es ja gerade eben gesagt, die Ostdeutschen haben sowieso weniger Vermögen, könnte man auch sagen nach dem Motto, naja gut, dann kriegen wenigstens die Frauen im Osten etwas mehr, das hilft dann.
Das mag sein, aber die Rentenversicherung ist nicht zum Vermögensausgleich konzipiert worden, das ist nicht deren Job. Es ist auch nicht deren Job, Armutsbekämpfung zu machen. Die Grundsicherung im Alter muss getrennt bleiben von der lebensleistungsorientierten Rentenzahlung. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Also wenn eine Frau aufgrund von unterbrochener Erwerbsbiografie, und zwar lange unterbrochener Erwerbsbiografie, es sind ja nicht nur die Kinder, da sind ganz oft dann eben halt Zeiten, wo man in Selbstständigkeit war und nicht gezahlt hat. Da sind ganz oft Zeiten, wo man vielleicht auch irgendwie irgendwas gemacht hat. Also das ist nicht nur Kinder, was der Grund für unterbrochene Erwerbsbiografien ist. Wenn das so ist und eine Frau alleinstehend dann ohne Mann dasteht, die Witwenrente vielleicht auch nicht auskömmlich ist etc. pp., dann habe ich als Gesetzgeber die Verpflichtung, hier ein Mindestmaß an Grundsicherung zu stellen. Allerdings mit der Verpflichtung, dieses Mindestmaß zu stellen, habe ich auch die Verpflichtung, eine Bedürftigkeitsprüfung vorzunehmen, die ganz klar macht, dass ich überprüfe, ob diese Frau nun wirklich arm ist, und diese Feststellung muss dann getroffen werden. Das haben wir ausgesetzt im Grunde genommen und nicht wieder wirklich eingeführt, die Bedürftigkeitsprüfung. Auch im Koalitionsvertrag wird die entsprechende Grundsicherung ja als Grundsicherung jetzt bezeichnet und ist kein Bürgergeld mehr, aber ansonsten, außer der Bezeichnung, wird da nicht viel verändert. Wir haben da auch da keine wirkliche Strukturreform. Und wir haben auch keine Strukturreform bei der Grundsicherung im Alter. Also nochmal, alte Arme werden in Deutschland inzwischen ja, seit Hubertus Heil jedenfalls mit seinem Unheil, anders behandelt als alle anderen Armen. Armutsbekämpfung war früher, bis Hubertus Heil kam und seine Grundsicherung im Alter dann veränderte, war die total egalitär. Und das ist ja auch wichtig. Das letzte Netz des sozialen Auffangs ist immer gleich. Ich behandle einen armen Alten so wie einen armen Jungen. Ich behandle eine arme Frau so wie einen armen Mann. Ich behandle einen armen Westdeutschen so wie einen armen Ostdeutschen. Es ist immer gleich, das letzte Netz. Und genau das hat Hubertus Heil abgeschafft. Seitdem haben wir eine Grundsicherung, die für alle gleich ist. Es sei denn, ich bin alt, dann ist sie besser. Das heißt, Alter wird zum Verdienst. Ich habe immer gedacht, alt wird man, ohne dass man irgendwas dazu tut. Das ist einfach der Lauf der Zeit. Aber das muss man dem Hubertus Heil lassen. Da hat er wohl offensichtlich anders jetzt uns bestimmt. Und auch da hätte man die Grundsicherung im Alter wieder zurückführen müssen. Wir brauchen die Egalität des letzten Netzes. Auch hier ist die Koalition verdammt feige gewesen und hat wieder alles belassen, wie es ist.
Vorwurf der Reformagenda kommt. Noch ein Wort zu den Pensionen. Die Leser haben ja auch geschrieben, dass die Pensionen im Unterschied zu den Renten erstmal deutlich höher sind. Ich glaube, Durchschnitt 39.000 Euro statt 15.000 Euro. Und er hat auch gesagt, dass die Pensionen überproportional schnell gestiegen sind. Also von den Staatsausgaben, Rente, Wirtschaftsleistung, also ganz anders. Das heißt, das Problem ist sicherlich bei den Pensionen. Erstens stimmt es und zweitens, was sollte man hier tun? Sollte man hier sagen, wir hören mit der Verbeamtung auf, wir hören mit den Pensionen aufstellen, die auch in die gesetzliche Rentenversicherung um? Was ist da zu tun?
Also sagen wir so, die Analyse ist erstmal immer sehr der Vergleich von Äpfel und Birnen. Also wir haben mehr Ausgaben für Beamte, aber wir haben auch mehr Beamte. Das heißt, die Beamtenpension ist im Grunde genommen so gewachsen wie die aktiven Löhne der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Rente ist so gewachsen, wie die Lohnsumme der Beschäftigten gewachsen ist. Insofern kann die Aussage nicht richtig sein. Es ist also alles gleich gestiegen. Allerdings, wir haben mehr Beamte. So, was die Beamtenalimentation angeht, wir haben kein System wie bei der Rente. Bei der Rente ist es ein Lebensleistungsprinzip, bei den Beamten ist es eine Lohnfortzahlung im Alter. Das müssen die bekommen, weil sie sind abhängig von ihrem Dienstherrn. Der Dienstherr bestimmt zum Beispiel bei Bundeswehrsoldaten etc., wo man wohnt. Der Dienstherr bestimmt, dass sie nicht streiken und der Dienstherr bestimmt, dass sie weniger verdienen als die Angestellten. So, das heißt auf gut Deutsch, wir haben ein Privileg der Beamten. Allerdings haben wir das viel zu vielen Menschen gegeben. Ich brauche ein Privileg bei den Beamten, damit ich ihn zwinge dazu, einigermaßen vernünftig zu funktionieren. Das ist seit ägyptischer Zeit der Fall. Beamte, die hoheitlich rechtlich unterwegs sind, da möchte ich ganz gerne unbestechliche Richter. Ich möchte auch unbestechliche Polizeibeamte haben. Und deshalb müssen die was zu verlieren haben, wenn sie sich nicht systemtragend verhalten. Aber warum man Lehrer, Hochschullehrer wie mich etc. verbeamtet, ist mir bis heute ein Rätsel. Deshalb haben wir schon vor 30 Jahren gesagt, hört auf mit der Verbeamtung, lasst das nach. Nehmt die wirklich wichtigen hoheitlich-rechtlichen Funktionen, das sind ganz wenige Menschen, und hört auf zu verbeamten. Tatsächlich haben wir das auch zum Teil gemacht. Wir haben keine Postbeamten mehr, wir haben keine Bahnbeamten mehr, wir haben bei den Sparkassen, bei den öffentlichen Banken, bei und so weiter und so fort schon einiges getan. Die Hälfte des Weges ist ja getan. Lehrer und Hochschullehrer, Finanzverwaltung, das sind noch die Bereiche, wo wir hätten noch weiter ausdünnen müssen, haben wir nicht gemacht. Die Bundesländer haben sich ein Riesenproblem jetzt eingehandelt. Die Beamtenpensionslasten sind jetzt, was die Quote im Landeshaushalt angeht, auf fast das Doppelte gestiegen. Wir hätten schon längst ein Fiasko auf Länderebene erlebt, hätten wir nicht eine Nullzinspolitik gehabt, die den einzelnen Bundesländern im Prinzip ermöglicht hat, die Beamtenversorgungslasten nach oben zu schrauben, aber ihre Zinsausgaben nach unten, und deshalb ging das einigermaßen gut. Aber wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag oder die Aussagen zur Schuldenbremse anschaut, die Länder sollen in Zukunft auch, so wie der Bund, 0,35% Schulden machen dürfen. Das wird argumentiert, sollen dann Investitionen sein. Es ist völliger Unfug. Das ist nichts anderes als das, was ich brauche, um die ausufernden Beamtenpensionslasten zu schultern. So, und da hätten wir wieder hätte Fahrradkette schon längst reagieren müssen. Wir hätten nicht verbeamten dürfen. Wir hätten 2005 den Nachhaltigkeitsfaktor wirkungsgleich auf die Beamten übertragen müssen. Haben wir wieder nicht gemacht, wollten wir, und wieder ging die ganze Sache in die Hose. Wir hätten auch bei den Beamten 70 als Rentenzugangsalter oder Pensionszugangsalter schon längst einführen müssen. Ich bin jetzt im Oktober 68 und muss meinen Job aufgeben, obwohl ich eigentlich nur Spaß an meiner Arbeit habe und kein Arbeitsleid empfinde. Aber ich darf nicht länger arbeiten. Das verbietet sozusagen mein Dienstherr und damit die Politik. Wir hätten also viel mehr da Reformen machen müssen. Wir hätten auch bei den Beamtenpensionen die Anpassung an die aktiven Bezüge einstellen müssen. Wir hätten auch da ein Moratorium machen müssen, wie bei der Rente mit dem Nachhaltigkeitsfaktor. Bitteschön, wir entkoppeln. Und auch bei den Beamtenpensionslasten hätte man vielleicht sogar härter vorgehen müssen, weil wirkungsgleich heißt, dass sich da einige Jahre vielleicht auch die entsprechende Anhebung der Pensionen aussetzen müsste. Wenn wir das tun und wenn wir den Mut haben, dann klappt das auch. Allerdings, die meisten Politiker haben sehr viel Angst vor Briefen von irgendwelchen Verrückten oder Mails. Sie haben aber am meisten Angst davor, wenn ihre Beamten sie angehen, weil die dann entsprechend natürlich sehr, sehr böse wären, wenn sie tatsächlich sie an den demografischen Lasten, die sie ja selbst mitverschuldet haben, ebenfalls beteiligen würde.
Und weil sie selber auch Beamtenpension bekommen, oder stimmt das nicht? Die Abgeordneten.
Natürlich, die Abgeordneten sind so Pensionäre wie die anderen auch, im Regelfall sogar noch privilegiertere Pensionäre, weil manche Bürgermeister gehen so sehr, sehr früh schon und haben dann ewigen Anspruch auf Pension.
Jetzt versuchen wir beide mal optimistisch zu sein. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Koalition kommt zustande. Wir sprechen ja schon vor Ostern. Wir haben das, wenn Sie es hören, ist das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Aufnahme schon ein paar Tage alt. Alle haben abgestimmt, die SPD, alle sind dabei, Herr Merz ist Kanzler. Jetzt kann man echt regieren. Jetzt könnte man ja sagen, naja, so ein paar Themen haben wir nicht so richtig angesprochen. Krankenversicherung nicht richtig angesprochen, Pflege steht drin, wir wollen da mal ein bisschen prüfen. Wir haben nur festgeschrieben, dass wir die Rente jetzt nicht anfassen. Jetzt zitiere ich Herrn Raffelhüsch und sage dem Motto, ja, ist nicht optimal, wir verpassen eigentlich den großen Hebel, weil jetzt die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Das lege ich in den Mund, können Sie mich korrigieren. Das ist nicht richtig, nicht optimal, aber es ist nicht der große Hebel. Der große Hebel ist wahrscheinlich eher Pflege und Krankenversicherung. Da könnten wir mehr tun, um Sozialstaat zu beschränken. Da haben wir uns ja Freiheitsgrade gelassen. So, was sollen die machen?
Ganz kurz zur Korrektur. Es geht nicht um den großen Hebel, es geht um den letzten Hebel bei der Rentenversicherung. Danach brauchen wir den Hebel nicht mehr und deshalb ist die Einsetzung einer Kommission völliger Schwachsinn. Sie kommt zu spät. Der große Hebel in der Kranken- und Pflegeversicherung, auch da, den haben wir schon verpasst. Wir können da nur noch jetzt retten, was zu retten ist für die geburtenstarken Jahrgänge. Die werden keine Zeit mehr haben, ersetzende Gesundheitsversorgung oder ersetzende Pflegeversorgung zu machen. So ähnlich, wie Sie immer den Zug auch schon verpasst haben mit der ersetzenden Alterssicherung. Wir hätten Anfang der 90er Jahre, so wie in Schweden, wie in Norwegen, Dänemark, Niederlande, Amerika, überall, haben wir eher das Bein der kapitalgedeckten Alterssicherung erhöht und das Bein der Umlagefinanzierung etwas vermindert. Diese Sache ist gelaufen, die Fehler sind gestrickt und man kann keinem geburtenstarken Jahrgang mehr sagen, warte 30 Jahre auf eine ausgereifte Kapitaldeckung, die kommt für dich in jedem Fall nach deinem Todeszeitpunkt, lohnt nicht mehr. Bei den Krankenversicherungen, da werden wir ganz deutlich die Eigenbeteiligung erhöhen müssen. Das ist das Erste und das Wichtigste. Wir werden nicht eine 20 € Praxisgebühr wieder einführen. Da müssen größere Beträge ran. Wir müssen wirklich dahin, wie in der Schweiz beispielsweise, dass wir ersten 500, 600, 700, 800 Euro selbst zahlen, danach vielleicht die Hälfte erstattet bekommen und den Deckel dann irgendwo bei 2000 oder so Euro setzen. Wir müssen gleichzeitig den Leistungskatalog diskutieren. Wir brauchen nicht selbstverschuldete Risiken im Leistungskatalog. Wir werden wahrscheinlich auch bei der zahnmedizinischen Versorgung deutliche Abstriche machen. Wir werden bei den Krankenhäusern zu einem Unternehmerprinzip kommen müssen. Krankenhäuser sind Unternehmen und wenn sie nicht richtig agieren, dann müssen sie pleite gehen. Das sollen wir nicht administrativ gestalten, wie das Kollege Lauterbach wollte, sondern das müssen wir einem Marktprozess überlassen. Aber Marktprozesse sind in diesem Land inzwischen ja wohl nicht mehr beliebt. Insofern sind wir da wahrscheinlich auch wieder falsch unterwegs. Und was die Pflege angeht, da bin ich sehr böse, denn der Punkt ist doch ganz einfach der. Alle Pflegefälle von heute und in den vergangenen, sagen wir mal, fast 30 Jahren jetzt, all diese Pflegefälle haben sich das, was sie an Pflegeleistung bekommen haben, nicht verdient. Sie haben dafür nicht gezahlt. Die Pflegefälle der vergangenen 3 Jahrzehnte sind nichts anderes als die Einführungsgewinnler eines neu begründeten Kettenbriefs. Und die gewonnen haben, sind nicht die Armen, es sind die Reichen, die vorher 95 neben nichts bekommen haben und erst nach 95 auch dasselbe bekommen haben wie das, was die Armen vor 95 bekommen haben. Also auf gut Deutsch, wir müssen wieder zu einer Eigenverantwortlichkeit kommen. Wir müssen den geburtenstarken Jahrgängen sagen, die ersten, sagen wir mal, 12 Monate, vielleicht aber auch nachher 24 Monate in der Pflege zahlt ihr selbst, wenn ihr könnt. Und diejenigen, die das nicht können, denen werden wir eine Grundsicherung auch in der Pflege geben müssen. Aber sie wird nicht besonders spaßig sein, denn wir haben viel zu viele Pflegefälle zu erwarten im Verhältnis zu denen, die es zahlen. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen unseren Kindern und unseren Enkeln die Garantie geben, dass sie mit den gleichen Beitragssätzen durchs Leben gehen, wie das die geburtenstarken Jahrgänge getan haben. Denn nochmal, nicht die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge können etwas dafür, dass sie so wenige Beitragszahler sind und die geburtenstarken Jahrgänge so viele Leistungsempfänger sind, sondern das liegt nun mal schlichtweg an unserer Generation. Wir haben damit angefangen, zu wenig Beitragszahler, zu wenig Steuerzahler in die Welt zu setzen. Wir wollen trotzdem unsere Leistungen haben, obwohl wir die doppelte Bringschuld des Umlaufverfahrens, nämlich einzuzahlen und gleichzeitig Kinder in die Welt zu setzen oder Beitragszahler, diese doppelte Bringschuld des Umlaufverfahrens haben wir nicht geleistet. Wir, die geburtenstarken Jahrgänge, sind das Problem. in Renten, Kranken und Pflege. Und wir sind auch diejenigen, die das Problem selbst verursacht haben. Und wenn man Verursachergerechtigkeit als Leitlinie einer Politik betreiben will, dann muss man das Beitragsprimat wirklich ernst nehmen. Das heißt, die Konstanz der Beiträge über die Zeit. Das war nichts anderes als die Idee des Nachhaltigkeitsfaktors der Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Beiträge bleiben, wie sie sind. Und das, was da reinkommt, wird verteilt. Wenn die vielen viele sind, da können die Jungen nichts für. Wenn die Jungen zu wenig sind, dafür können die Alten doch was. Denn sie sind die, die die Kinder in die Welt gesetzt haben.
Jetzt könnten wir ja nicht mehr die Empfänger der Pflegeversicherung, also die Ersten im Kettenbrief, belasten, weil die werden nicht mehr leben. Oder haben nichts mehr, sind ja die Pflegeversicherung. Wenn ich jetzt Ihre Ausführungen durchdenke, muss ich eigentlich sagen, naja gut, wenn ich jetzt die Beiträge stabil halten möchte für die aktive Bevölkerung, dann muss ich ja eigentlich innerhalb der Kohorte der Alten mehr umverteilen. Sie haben vorhin schon gesagt, Herr Heil hat eine Premium-Kategorie der Armen eingeführt, nämlich die alten Armen, die bevorzugt werden neben anderen. Jetzt könnte man ja auch hingehen, könnte sagen, wir müssen die Alten besonders besteuern. Also wir müssten quasi hingehen und müssten sagen, da gibt es einen Zuschlag auf die Einkommensteuer, wenn man über 65 ist oder ähnliches. Und das dient dann dazu, quasi genau die Leistungen für die Peers zu bezahlen, die eben in ihrer Lebensleistung nicht genug erwirtschaftet haben für ein auskömmliches Alter mit Versorgung, Gesundheit und Pflege.
Ja, was den Sonderzuschlag für die Alten bei der Einkommensteuer angeht, das ist so ähnlich wie der Abschlag bei der Steuer für die Alten, die dann weiterarbeiten. Also das wird nichts. Der Steuergesetzgeber ist da klar, wir machen eine Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Das ist anders als bei den Beiträgen. Und diese Progression, die wir dort im Steuersystem haben, ist Ausdruck unserer Gerechtigkeitsempfindungen der Wähler letztlich. Und da müssen wir die Menschen gleich behandeln. Gleiches Einkommen wird gleich behandelt, egal wie alt der Zensit ist, der dahinter steckt. Da können wir nichts dran drehen. Was wir machen können, ist, wir können sagen, wie bei der Pflegeversicherung ja auch, wir diskriminieren zwischen solchen Menschen, die Kinder haben, und solchen Menschen, die keine Kinder haben. Und da könnte man den Nachhaltigkeitsfaktor ja verschärfen und sagen, okay, er wird stärker bei Kinderlosen als bei Kinderhabenden. Und so diskriminiert man dann entsprechend nach der Verursachung. Das wäre eine Idee, die wir schon öfters mal formuliert haben, in den Jahrgängen umzuverteilen zwischen jenen, die Kinder haben und jenen, die Kinder nicht haben. Denn Kinder zu haben ist ein verdammt teures Unterfangen, das weiß ich aus Erfahrung. Die Kinderlosen waren im Laufe ihres Lebenszyklus zu ganz anderen Sparleistungen fähig als diejenigen, die Kinder durchs Leben geführt haben. Insofern kann man ohne weiteres auf dem Standpunkt stehen, gut, wir daten sozusagen den Entgeltpunkt für Kinderhabende etwas hoch und daten den Entgeltpunkt der Kinderlosen etwas runter. Solche Umverteilungen innerhalb der Rentnerkohorten könnte ich mir vorstellen, weil das die Leistungsseite betrifft. Die Rentenbesteuerung können Sie da überhaupt nicht dran drehen. Da haben Sie ja gesehen beim letzten Verfassungsgerichtsurteil, selbst eine Doppelbesteuerung bis 2040 wurde vermieden, indem wir jetzt die Phase noch auf 2060 verschoben haben, obwohl wir da eigentlich sehr stark nach Einzelfällen im Prinzip vorgehen, was mir nicht besonders gefallen hat, aber so ist es halt. Steuer ist Steuer, da ist schwierig zu vermitteln, wie was gerecht sein soll.
Aber das andere würde ja wieder die Erbschaftssteuer kommen. Die würden sagen, naja, dann machen wir die Erbschaftssteuer deutlich höher und finanzieren damit das Alte, weil dann würden wir aber dann auf der einen Seite natürlich, würden Sie mir richtigerweise entgegenhalten und ich mir selber auch, naja, dann würde ich ja diejenigen belasten, die vorgesorgt haben und Kinder gehabt haben, zugunsten derjenigen, die keine Kinder gehabt haben oder nicht vorgesorgt haben. Dann könnte ich aber sagen, naja gut, vielleicht ist eine Reform der Erbschaftssteuer so, dass an eigene Kinder, leibliche Kinder, nicht adoptiert oder nicht adoptiert ab einem Alter über, was ich, 60, dass es nicht so ein Steuersparmodell ist. Die kriegen das mit großen Freibeträgen und alle anderen Erben werden ganz massiv zur Kasse gebeten. Nach dem Motto, wenn ich von der Tante erbe, dann habe ich einen signifikant höheren Steuersatz als jetzt, weil ich quasi die Sozialkasse mitfinanziere, weil die Tante eben keine Beitragszahler in die Welt gesetzt hat.
Also es ist richtig, die Erbschaftssteuer diskriminiert im Verwandtschaftsgrad. Sie ist allerdings mit Sicherheit nicht die richtige Steuer zur Finanzierung der Defizite in den sozialen Sicherungssystemen, eben weil wir in der Erbschaftssteuer eigentlich die direkte Linie heranziehen zur Finanzierung dann dessen, was eigentlich ja die Kinderlosen verursacht haben. Also insofern, da müsste man das Spread zwischen den Stufen 1, 2, 3 in der Erbschaftssteuer noch deutlich weiter erhöhen. Wir haben aber, und das muss man sich klar machen, bei der Erbschaftssteuer kein wirklich hohes Steuersubstrat, weil wir die entsprechenden Familienunternehmen völlig von der Erbschaftsbesteuerung ausgenommen haben schon. Wir haben auch kein vernünftiges Steuersubstrat, weil es ist ein Bewertungsvorgang, der dahinter steckt. Und Bewertungsvorgänge machen Steuern teuer, administrativ und nicht besonders ergiebig. Und wir haben in Deutschland ein Problem, dass wir eine Erbschaftssteuer erhöhen wollten, die höchste fast der Welt ist. Das muss man sich ganz klar machen. Die Besteuerung von Erben, Erbschaften zwischen Partnern, zwischen Eheleuten in Deutschland ist so hoch, wie sie nirgendwo irgendwo sonst auf der Welt ist. Die Besteuerung in direkter Linie, also zwischen Kindern, Eltern etc., ist so hoch, wie sie in fast keinem anderen Land der Welt ist. Und nur die Besteuerung unter Nichtverwandten liegt irgendwo im oberen Mittelfeld. Wenn Sie also diese Steuern noch erhöhen wollen, dann wird es sehr, sehr eng für Sie, da entsprechend verfassungsrechtlich auch koschere Lösungen zu finden.
Das heißt, das geringe Aufkommen liegt im Prinzip ja nur an den Ausnahmen für die Familienunternehmen.
Das geringe Aufkommen liegt auch daran. Allerdings haben wir natürlich bei Familienunternehmen immer das Problem, dass ich die Kuh, die ich eigentlich melken will, nicht schlachten sollte. Das ist ja der Grund, weshalb wir in den Behaltensregelungen der Erbschaftsbesteuerung so diskriminieren zwischen Familienunternehmen und anderen Unternehmen. In den Bilanzen der Unternehmen liegen eben halt so viele stille Reserven, dass die Offenlegung von stillen Reserven für Familienunternehmen immer ein Liquiditätsproblem hoch 3 bringen würde. Das heißt, da können wir gar nicht anders. Da müssen wir Ausnahmen schaffen. Nein, ich bin sogar eigentlich eher für eine völlige Abschaffung der Erbschaftssteuer, denn ich kann sie ja sowieso nicht halten, wenn Österreich sie abschafft, wenn Dänemark sie abschafft. Also wenn rundherum in der Welt die Erbschaftssteuer abgeschafft wird und vor allen Dingen innerhalb der EU abgeschafft wird, dann ist es schwierig, in Deutschland das zu halten. Und deshalb war ich immer der Meinung, wir sollten die Erbschaftssteuer zur Gänze abschaffen und sie eigentlich ersetzen durch einen Zuschlag bei der Einkommensteuer. Dafür hätte ich dann den Soli auch stehen lassen, denn diejenigen, die hohe Erbschaften haben, haben zumeist auch hohe laufende Einkünfte. Und die Besteuerung von laufenden Einkünften erfordert keinen Bewertungsvorgang. Die ist viel einfacher als die Besteuerung von bewertungsabhängigen Besteuerungsvorgängen. Siehe jetzt die Grundsteuer auch. Das wird ein, sagen wir mal, Klage, Fiasko, sondergleichen.
So, jetzt sitzen wir hier beide zusammen und gucken uns an, wissen, die Politik hat darauf keine Lust. Rente hat sie schon gesagt, machen wir nicht. Pflege und Kranke, sie möchten keine weiteren Akten anlegen mit Drohbriefen und Ähnlichem. Verlieren sie Wählerstimmen und so weiter. Das heißt, es wird keine Reform geben. Wie geht's die nächsten 15 Jahren weiter Deutschland? Da blicken wir bis Jahr 2040. Ich glaube, es ist ein wichtiger Datenpunkt. Wie schaut unser Land aus? Wie geht's weiter?
Eigentlich wollen Sie über irgendwas was Positives von mir hören, aber da kann ich Ihnen jetzt auch nicht helfen.
Ich möchte von Ihnen das Realistische sehen. Sie können ja das Szenario sagen, im Motto, wenn wir jetzt nicht handeln, dann schaut es folgendermaßen aus. Weil als Laie würde ich sagen, okay, dann gehen die Beitragssätze immer weiter hoch. Wenn die Beitragssätze immer weiter hochgehen, lohnt es sich immer weniger in Deutschland zu produzieren. Wir haben noch weniger Wachstum, die Firmen wandern ab, die Jungen wandern aus, machen sie ja schon. Die Politik schreit nach neuer Umverteilung und die Erbschaftssteuer wird hochgehen und die Familien müssen auch bezahlen. Und ich kann Ihnen schon das dystopische Szenario machen, aber die Frage ist ja, was sagen Sie als Experte?
Wenn ich nichts mache, wenn ich letztlich nicht selber entscheide, dann werden die Umstände für mich entscheiden. Und das ist im Grunde genommen dann eine Rente nach Kassenlage. Die Kassenlage wird bestimmt von den jungen Generationen, und zwar in der Frage der Akzeptanz dieser Generationenverträge. Also auf gut Deutsch, wenn die Beiträge die 55, 58, 60% irgendwann erreichen, und da wären sie, wenn wir nichts tun, dann können wir sie gar nicht so hoch setzen, weil wir haben ja noch ein Drittel der Steuerschuld zu zahlen. Also es geht gar nicht. Dann werden wir eben halt diskretionär einfach Rentenerhöhungen über 4 Jahre, 5 Jahre mal aussetzen, Pensionserhöhungen mal aussetzen. Wir werden immer Tippelschritt nach Tippelschritt machen. Der Effekt wird gleichzeitig sein, dass die Züge, die morgens um 7 von Freiburg nach Basel fahren, dass diese Züge doppelt so lang sein werden und doppelt so viele sein müssen, um überhaupt die Leute in die Schweiz zu transportieren. Denn der massive Abbau Abzug in die Richtung Schweiz, in die Richtung Skandinavien, in die Richtung England, in die Richtung Amerika von Fachpersonal, von hochqualifizierten Deutschen, die wird sich verschärfen. Wir werden massiv eine Entwicklung bekommen in die Selbstständigkeit. Wir werden massiv eine Entwicklung bekommen in das Verharren, in das Beharren und in das Arbeiten lohnt sich nicht mehr. Wir werden im Grunde genommen ja eine paralysierte Gesellschaft sein und der Weg dazu ist schon längst beschritten. Denn nochmal, das sind alles Entwicklungen, die jeder heute schon beobachten kann. Das sind alles Entwicklungen, die die letzten Jahrzehnte uns von einem der reichsten Länder Europas und der reichsten Länder der Welt zu einem Pro-Kopf-Einkommen inzwischen von eher Durchschnitt katapultiert hat. Das heißt auch hier, wir sind als Deutschland reich, aber der Durchschnittsdeutsche ist bei weitem nicht mehr so reich im Vergleich zu seinen Nachbarländern, wie er war. Die Österreicher, die Niederländer, die Skandinavier, die Schweizer, alle sind deutlich reicher, deutlich produktiver als wir Deutschen. Das Wirtschaftswunder, das letzte, das wir gehabt haben, kam ja eigentlich über die Agenda 2010 und die war im Wesentlichen eine echte Reform der Steuer mit Steuerentlastung, wovon im Koalitionsvertrag nichts steht, eine echte Reform des Arbeitsmarktes, wovon im Koalitionsvertrag nichts steht und eine wirkliche echte Reform der Rentenversicherung, wovon ebenfalls im Koalitionsvertrag nichts steht. Was wir vor uns haben, ist nichts anderes als eine Agenda 2010 hoch minus eins. Sie ist komplett der falsche Weg in die falsche Richtung und wir können diesen Weg und dürfen diesen Weg nicht zu Ende gehen im Interesse unserer Kinder. Wenn wir das täten, bekommen wir die Quittung in einer Situation, wo wir auch als geburtenstarke Jahrgänge nicht mehr reagieren können, wo uns das Heft des Handelns aus der Hand genommen wurde.
Das wäre ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich trotzdem noch. 2060, 2070, ist dann das Problem gelöst, weil die Boomer tot sind?
Also das Problem ist ein Plateauproblem. Die Babyboomer, wenn sie absterben, werden natürlich mit dem Problem gehen, weil sie sind ja selbst das Problem. Aber wir werden nie wieder so günstige Zeiten haben wie jetzt. Wir werden Zeiten erleben, wo wenige zu finanzieren haben. Das ist deutlich besser wie jetzt, wo wir ganz viele haben, die ganz wenige finanzieren. Aber es ist deutlich schlechter wie zwischendurch, wo ganz wenige, ganz viele und das auch noch ganz lang finanzieren mussten. Das heißt, es wird wieder besser, aber so gut wie jetzt oder wie in den letzten 30 Jahren wird die Umlage nie wieder funktionieren. Wir müssen auch da für die jungen Generationen stärker auf Kapitaldeckung. Wir brauchen Menschen, die wirklich auch ihr Kapital selbst in die Hand nehmen, selbst gestalten. Wir brauchen Lösungen, wo der Mensch aller Schweden, aller Dänemark, aller Norwegen auch einen Einfluss hat auf die Investitionsentscheidung der entsprechenden Fonds, der entsprechenden Plafonds, wo er seine ersetzende Alterssicherung betreibt. Wir brauchen einen Menschen, der weiß, wie das geht. Wir brauchen Menschen allerdings, die auch den jungen Menschen erklären, wie das geht. Und das ist die Aufgabe, die wir alle haben bei unseren Kindern.
Gut, das heißt aber im Klartext, ich meine, die Politik hat auch jetzt, glaube ich, drin als eine Idee, 10 Euro pro Monat für jeden, der in Deutschland zur Schule geht, bis zum 18. Geburtstag, so als Startkapital für eine Altersrente. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich für SPD-Verhältnisse eh schon radikal. Aber sind das die richtigen Hebel oder ist es einfach nur Tropfen auf dem heißen Stein?
Na gut, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein vom Volumen her. Aber es wäre natürlich eine erzieherische Maßnahme insofern, als dass Kinder lernen, wie man mit Geld umgeht. Allerdings die Kinder mit 7, 8, 9 werden davon nicht besonders beeindruckt sein. Es geht um die Kinder mit 14, 15, 16. Da muss man sich als Eltern hinsetzen, mit denen erklären, wie man ein Depot aufmacht, wie man da Geld reinsteckt, wie man die Allokation der entsprechenden Dinge diversifiziert vornimmt etc. pp. Und diese erzieherische Maßnahme jetzt auch noch vom Staat machen zu lassen mit 10 Euro, die dem Vierjährigen sagt, wie er das zu tun hat, finde ich etwas komisch. Also nochmal, wir brauchen die entsprechenden jungen Menschen in dem Wissen um die finanzielle Anlage. Wir brauchen nicht diese Finanzanalphabeten, die wir heute in Deutschland überall haben, die einfach keine Ahnung haben und die Aktieninvestitionen eher auf kurzfristigen Basis machen, etc. Wir brauchen wirklich langfristige Hebel, die wir da setzen, diversifizierte und natürliche Hebel. Und wir brauchen junge Menschen, die einfach sehen, dass sie Teile ihres Einkommens zurücklegen müssen für das, was an Widrigkeit im Leben hinten kommt. Und dann auch, wenn die Widrigkeiten da sind, das Geld dafür verwenden.
Und die Hoffnung haben, dass dann nicht irgendein Politiker kommt und sagt, das müssen wir bei einer Sondersteuer erheben für den Reichen. Das gibt's ja dann immer noch.
Das Problem haben wir immer, dass dort, wo Kapitalakkumulation stattfindet, natürlich die Begehrlichkeiten auf diese Kapitalakkumulation sehr, sehr stark sind. Jeder, der Geschwister hat, weiß, dass er, was die Nahrungsmittelzuflussgeschwindigkeit angeht, sehr schnell sein muss, damit er schnell alles futtert. Denn sonst gab es ja immer den unter den Geschwistern, der gesagt hat, nachdem er alles an Schokolade gegessen hat. Und jetzt teilen wir den Rest gerecht.
Und der, der das verspricht, der Politik, bekommt leider am meisten Stimmen. Herr Raffelhöschen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und den Ausblick. Jetzt waren wir nicht so positiv, wie Sie beide gedacht haben, aber ich glaube, es ist gut, dass wir realistisch sind. Und ich sag mal, ich halte mal fest, obwohl man sich festgelegt hat, bei der Rente nichts zu machen, könnte die Koalition bei Pension, bei Pflege und bei Krankenversicherung sehr viele Hebel aktivieren und damit die Sozialausgaben in den Griff bekommen und dafür sorgen, dass die Züge nach Freiburg, es wären nicht die Züge, die würden ja komplett umziehen, die Züge würden wahrscheinlich leer, weil umgezogen wären, aber im Prinzip die Auswanderung zu verlangsamen, das wäre sicherlich ein tolles Ergebnis. Also, liebe Koalitionäre, könnt ihr was tun, obwohl ihr so einen blöden Vertrag geschlossen habt, oder?
Ja, es bleibt was zu tun. Es kann was getan werden. Allein der liebe gute Friedrich Merz ist als Schröder irgendwo gestartet und als Merkel scheint mir doch eher gelandet.
Professor Raffelhöschen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, Herr Stelter, und gerne wieder das vierte Mal.
Für mich steht fest, auch nach dem Gespräch mit Professor Raffelhöschen, dass wir durchaus ein Problem mit der gesetzlichen Rente haben. Dieses Problem wird in den kommenden Jahren viel deutlicher sichtbar werden, als es bis jetzt war. Der Hörer Dietmar Bayer, dem ich sehr herzlich für seine Zuschrift danke, hat natürlich recht. In der Vergangenheit hat es noch funktioniert. In der Zukunft dürfte es jedoch nicht mehr funktionieren. Wir brauchen grundlegende Reformen. Denn vergessen wir nicht, schon jetzt ziehen Unternehmen und Menschen die Konsequenzen aus den viel zu hohen Sozialbeiträgen. Sie investieren im Ausland oder wandern aus. Hier gilt das Motto, gehen oder kämpfen. Man sollte auf die Straße gehen und ich würde mir wünschen, die Jugend Deutschlands würde viel mehr auf die Straße gehen und lautstark gegen diese Politik protestieren. Und die Wirtschaft? Ja, die Wirtschaft und die Unternehmen sollten die Jugend bei diesen Protesten unterstützen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen. Sie haben heute gesehen, es wird gelesen und so möglich auch bearbeitet. Und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.